Detektor FM. Zurück zum Thema.
Der Ukraine-Konflikt tobt seit ziemlich genau einem Jahr. Erst auf dem Maidanplatz in Kiew, dann in der Ostukraine. Er tobt aber auch in deutschen Leitartikeln, Leserbriefen und Kommentarspalten. Welche Position hat man gegenüber der Politik Moskaus? Und welche Rolle spielen die deutschen Medien dabei? Der Ton ist rau. Putin-Versteher oder Opfer der NATO-Propaganda werden da wahlweise ausgemacht. Differenzierungen und Fakten bleiben dabei auf der Strecke. Über die Rolle der Medien in diesem Konflikt und die deutsche Berichterstattung sprechen wir mit Hubert Seipel. Der Journalist hat im November selber ein viel diskutiertes Interview mit Wladimir Putin geführt. Guten Tag, Herr Seipel.
Ich grüße Sie.
Der Ukraine-Konflikt ist vor ungefähr einem Jahr ausgebrochen. Anfangs war die Berichterstattung teilweise lückenhaft. Waren dort zu wenig Medienvertreter oder und waren diese zu schlecht vorbereitet?
Das ist ein bisschen schwer zu beurteilen von der Entfernung her, weil ich war nicht da, konnte also die Zahl der Leute nicht überblicken, die da waren. Ich glaube, es war nicht unbedingt die mangelnde Vorbereitung. Konflikte dieser Art, wenn sie denn tatsächlich explodieren, ziehen jede Menge Leute an. Und das geht sozusagen nach einer Art Windhundverfahren. Die deutsche Auslandsberichterstattung konzentriert sich immer darauf, was passiert gerade eigentlich. Das ist sozusagen eine Art Wanderzirkus, die von einer Krise zum anderen geht. Und genauso war es dann natürlich auch gewesen. Und das ist das eine. Und das andere ist, dass alle Beteiligten, politisch Beteiligten, natürlich ein bestimmtes Interesse hatten an der Form, an der Erzählweise, an der Gegenerzählweise. Das hat auch noch dazu geführt, dass, glaube ich, am Anfang ziemliches Chaos herrschte.
Wie hat sich denn die Berichterstattung seit dem letzten Winter geändert?
Die Aktionsfelder haben sich verschoben. Wir sind mehr in der Ostukraine. Wir sind viel stärker natürlich noch in Kiew selber und in Russland und gucken uns diesen Konflikt von dieser Warte aus. Natürlich gucken wir uns den von der NATO-Perspektive aus an. Und momentan wird immer versucht zu sehen, wie weit geht es, welche Entwicklungen haben wir gemacht. Wir haben jetzt über 4.500 Tote gehabt. Dieses alles aufzuarbeiten, was hier passiert, dass diese ganze Entwicklung gar nicht so rasend schnell zum Besseren sich wendet, wie viele ja nun gedacht haben, dass es offenkundig viel mehr Grautöne gibt als diese Schwarz-Weiß-Berichterstattung, die wir gesehen haben. Und das taucht jetzt langsam aber sicher auf.
Was haben denn die Medien Ihrer Meinung nach daraus gelernt?
Ich glaube, wir sind noch mittendrin im Lernprozess. Der ist mit Sicherheit noch nicht abgeschlossen. Denn was auffällt bei der Ukraine ist, dass die Ukraine ein Thema ist, die Medien unglaublich gespalten haben. Und zwar der größere Teil der Medien sieht dieses als eine Art Freiheitskampf, Emanzipationskampf eines Landes, was sich verzweifelt gegen den Würgegriff eines großen, übermächtigen Nachbars wendet. Das ist die eine Sichtweise. Die zweite Sichtweise, wie kam es überhaupt dazu? Das ist viel komplizierter. Denn das hat eine Entwicklungsgeschichte über die letzten 8, 9 Jahre. Und der dritte Punkt ist, um welche Interessen geht es hier eigentlich? Jetzt nähern wir uns so langsam der Phase, wo diese Interessen etwas stärker herausgearbeitet werden. Jetzt sieht man plötzlich, dass so ein EU-Assoziierungsabkommen, um mal den offiziellen Anlass zu nennen, viel, viel komplizierter war, als man sich das gedacht hat, viel mehr gepusht worden ist, mit viel mehr Ignoranz vertreten ist, mit dieser Nummer entweder bei uns oder nicht bei uns, dann da drüben gleichzeitig nochmal. Das kommt jetzt langsam aber sicher hoch. Und vor allem die Kosten dieses Konfliktes, sowohl die politischen als auch die wirtschaftlichen Kosten, die werden jetzt langsam aber sicher gesehen und das wird uns noch wahnsinnig lange beschäftigen.
Gibt es denn zu wenig deutsche Korrespondenten, um gut informiert und unabhängig berichten zu können?
Natürlich sparen wir auch prinzipiell innerhalb der Medienbranche in Auslandsberichterstattung, weil Auslandsberichterstattung teuer ist. Das ist sicherlich ein Punkt, dass da nicht überzählige Kräfte vorhanden sind. Der zweite Punkt ist aber, dass wir hier in dieser Auseinandersetzung auch eine ideologische Auseinandersetzung haben. Und es geht um Deutungshoheit letztendlich. Und das ist in Sachen Russland eine ziemlich schwierige Angelegenheit. Denn was wir, was Journalisten sehr oft tun, ist ein Land abzufragen nach den Grundsätzen von politischer Korrektness. Und wenn Sie das machen, nach politischer Korrektness, das ist Ihre Überzeugung, abzufragen, werden Sie möglicherweise diesem Land auch nicht gerecht. Und was Sie dann möglicherweise vermischen, ist Ihre Wunschvorstellung mit einer Analyse dieser Situation. Und das trifft in diesem Zusammenhang ganz massiv zu. Denn alle möglichen Interessensgruppen pushen unter dem Namen Demokratie, Weiterentwicklung, Menschenrechte, versuchen darüber zu reportieren, aber immer nur aus dem Blickwinkel, nicht aus der Interessenslage eines jeweiligen Landes, sondern aus der eigenen persönlichen Betrachtungsweise. Und sie drücken meist sehr oft den Button Like oder Don't Like, und in dem Zusammenhang ist es meistens Don't Like. Journalisten neigen sehr oft dazu, ihre persönliche Sichtweise zur allgemeinen Sichtweise zu erklären.
Schon auf dem Maidanplatz fiel es den westlichen Journalisten sichtlich schwer, die Lage zu überblicken und einzuordnen. Sie hatten das anfangs schon erwähnt. Mittlerweile herrscht in der Ostukraine ein offener Krieg mit wechselnden und teils unklaren Fronten. Dazu kommt das Propagandafeuer aller Beteiligten. Wie schwer ist es denn da, unabhängig zu berichten?
Man muss einfach das, was gesagt wird, egal ob das jetzt aus Kiew oder aus Moskau kommt, einfach versuchen zu verifizieren, soweit es geht. Das kann man, wenn man als Journalist vor Ort ist, weil man ein bisschen Erfahrung hat und wenn man auch Zugänge hat zu den einzelnen politischen Spielern in dem Zusammenhang. Das ist eine Grundvoraussetzung. Der zweite Punkt ist, dass Sie im Grunde genommen sich darauf verlassen müssen, was in der Heimatredaktion parallel noch erarbeitet wird in dem Zusammenhang, dass es eingeordnet wird. Und da tritt auch schon mal ein Konflikt auf, denn die Heimatredaktion muss nicht automatisch ihrer Meinung sein. Und auch da gibt es persönliche Überzeugungen sehr oft und gerade was Russland und Kiew angeht, sehr, sehr persönliche Überzeugungen, die sehr oft, sage ich mal ganz vorsichtig, mit Vorlieben zu tun haben und nicht so unbedingt mit dem, was da passiert. Es wird sehr, sehr oft nach einer Art Lifestyle-Rezept gehandelt im Grunde genommen. Das heißt, das ist so wie hier im Prenzlauer Berg in Berlin. Wo esse ich heute Abend korrekt vegetarisch? Was ziehe ich an? Und warum hat Putin eigentlich was gegen Schule? Ich meine, in dieser Form der Beliebigkeit, wenn Sie das so runterdeklinieren, setzen Sie keine Prioritäten, sehen Sie die Interessen der Gegenseite nicht. Und Sie können auch nicht daraus die Schlussfolgerungen ziehen, was stimmt jetzt und was stimmt nicht.
Kommen wir nochmal auf die Härte der Berichterstattung zu sprechen. Die Berichterstattung deutscher Medien ist umstritten. Im Netz geht harte Kritik an der sogenannten Systempresse in Verschwörungstheorien über. Warum wird denn die Auseinandersetzung so erbittert geführt?
Ich glaube, das ist auch ein Teil der Schwäche der jeweiligen Lager. Was wir festgestellt haben, war Anfang ein ziemlicher Mainstream. Und dieser Mainstream hat einfach sehr klar gesagt, hier geht es ausschließlich um den Freiheitskampf eines Volkes, was sich durchsetzen muss, und es geht um keine anderen weiteren Auseinandersetzungen. Es hat einfach geopolitische Zusammenhänge ausgeblendet. Das ist der eine Punkt, der mit Sicherheit ganz massiv im Netz auf Kritik gestoßen ist. Nun ist aber auf der anderen Seite auch das, was das Netz an wunderbaren Verschwörungstheorien produziert, nicht unbedingt das Gelbe vom Ei gleichzeitig nochmal. Dass wir hier alle NATO-gesteuert sind, im Kopf und auch sonst wo, ist hübsch, aber hilft uns leider nicht weiter, weil das natürlich nicht so ist. Menschen haben Überzeugungen und bedienen diesen Überzeugungen vorliebig, und Journalisten sollten sich gelegentlich darüber prüfen, was für Überzeugungen sie haben, und sie sollten nicht versuchen, alles in eine bestimmte Richtung zu deklinieren und zu forcieren. Und das ist am Anfang, ich glaube, zu sehr, zu stark gemacht worden von den meisten Medien. Andererseits diese wahnsinnigen Anschuldigungen, die wir überall lesen, dass wir entweder gekauft von dieser oder von jener Seite sind, helfen uns leider keine 5 Minuten weiter. Natürlich betreibt Russland auch Propaganda, also brauchen wir gar nicht drüber lange reden. Nur, wir sind öffentlich-rechtlich finanzierter Rundfunk. Das heißt, von wegen kommt das Geld vom Steuerzahler letztlich via Staat. Also heißt das, dass wir alle gekauft sind in diesem Zusammenhang. Also das sind zu einem großen Teil Totschlagargumente, auch wenn wir nicht verkennen dürfen, dass wir wirklich innerhalb eines Propagandakrieges sind. Und der wird auch gnadenlos durchgezogen.
Nach Ihrem Interview mit Wladimir Putin wurde Ihnen Hofberichterstattung vorgeworfen. Trifft Sie das?
Naja, zum Glück wurden das ja nicht von jeder Zeitung mir vorgeworfen, sondern das war eine der Stimmen von manchen, einer meiner lieben Kollegen, die das so gesehen haben. Es war absehbar, immer wenn sie sich in solchen Schlachten begeben, werden sie von der einen oder von der anderen Seite angegriffen, wenn sie nicht unbedingt Mainstream sind. Es ging mir schon bei Josef Ackermann in der Deutschen Bank so, als ich den Film gemacht habe, da hieß es, Ackermann hat... dürfte viel zu lange reden dafür. Nur wenn Sie die Leute auch reden lassen, können Sie ihre Standpunkte erkennen. Und Mich interessiert natürlich, was ein Wladimir Putin, wenn er ein Interview gibt, zu erzählen hat. Und es geht weniger um meine Rolle als Alpha-Männchen und ganz tapferer Journalist, der jetzt endlich mal dem Diktator die Meinung geigt und sagt, wo es lange hin. Der Erkenntnisprozess, der aus einer solchen Situation kommt, wo sie den taffen Journalisten spielen, der ist relativ gering. Und eines ist relativ wichtig, halten Sie die Zuschauer einfach nicht für blöde. Die Zuschauer können relativ gut unterscheiden, was an solchen Aussagen eines Staatsmannes wie Wladimir Putin, eines Präsidenten, der natürlich Partei ist, was sozusagen Propaganda ist, was interessant ist und was nicht interessant ist. Schon in die Frage sozusagen reinzustecken, die Beurteilung der Antwort, die da kommen mag, halte ich gelinde gesagt für Schwachsinn.
Es wird kritisiert, dass sie der Stichwortgeber gewesen seien und nicht nachgefragt hätten. In bestimmten Punkten steckt dahinter eine Strategie.
Nicht nachgefragt haben, das ist auch hübsch formuliert. Wenn Sie eine Frage stellen, gibt es zwei Möglichkeiten. Sie lassen den Gegenüber ausreden und seine Sicht der Dinge darlegen oder Sie unterbrechen ihn. Wenn Sie unterbrechen, egal ob das Obama ist, habe ich relativ wenig Unterbrechungen gesehen im deutschen Fernsehen bisher, oder Putin, dann begeht sie sich auf einen Kleinkrieg in der Regel, der das Gespräch relativ schnell zumacht. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, wir haben 31 Minuten und ich möchte innerhalb dieser 31 Minuten doch schon die unterschiedlichen Punkte, die mir wichtig sind, erklärt bekommen. Und dafür nehme ich gerne in Kauf, dass ich hier und da, wo ich denke, das ist möglicherweise nicht so, auch nicht nachhage. Wissen Sie, der Erkenntnisgewinn, den Sie haben, indem Sie permanent unterbrechen, indem Sie ständig sagen, aber das stimmt so nicht, das ist das und das und da, ist relativ gering. Was überbleibt bei dieser Inszenierung und Fernsehen ist zum großen Teil eine Inszenierung, ist lediglich diese Form, dass Sie ganz toll und ganz toller Journalist gewesen sind. Das Publikum hat relativ wenig davon. Und je länger jemand wie Putin oder ein hoher Politiker redet, der hat es ja nicht alles auswendig gelernt, desto mehr kriegen sie auch mit, was er denkt, wo er sich vergaloppiert und was sein kann und was nicht sein kann.
Ich muss noch mal trotzdem einmal auf das Sub-Interview zu sprechen kommen. Im Magazin sagten Sie, Sie ließen Putin so lange reden, damit er mehr erzählt, als er eigentlich will. Ist Ihnen das denn damit gelungen?
Also da kann ich mich sehr schwer nur selbst beurteilen, was das angeht. Wir haben natürlich alle unsere Kronzeugen, auf die wir sofort berufen. Und ich würde sagen, die FAZ hat das als wunderbar betrachtet, indem sie gesagt hat, da wurde klar, was der wirklich im Schilde führt. Andere haben gesagt, das war nicht so. Also da müssen die anderen fragen. Und die wenigsten Klagen, und das ist vielleicht das Interessanteste, kamen von den Zuschauern. Wir hatten letztendlich über 6 Millionen, das war eine Rekordkulisse. Und wenn man jetzt mal Pi mal Daumen, ohne jetzt eine repräsentative Valenz da zu kreieren, guckt, was wir an Rückmeldungen gekriegt haben, war das eigentlich schon so, dass die Zuschauer viel kapiert haben von dem, was er gesagt hat.
Wie läuft denn so ein Prozess eigentlich ab? Von der ersten Zusage bis zur Ausstrahlung dieses Interviews. Wer redet da alles mit? Können Sie das kurz erklären?
Wer redet da alles mit? Gute Frage. Die zentrale Frage ist, dass ich das im NDR in der Redaktion besprochen habe, dass es da eine Chance gibt. Die fanden das gut. Auch der Intendant fand das gut. Und dann hat mit Sicherheit Wladimir Putin mitgeredet, weil er hat uns das Interview gegeben. Das ist alles ist sehr oft eine Frage von längerfristigen Kontakten, die man hat. Ich habe ja vor 2 Jahren eine Dokumentation über den gemacht. Also gab es Verbindungen dahin. Und ich habe nachgefragt, nachdem die Situation in der Ukraine sich so entwickelt hat, wie sie sich entwickelt hat in diesem Jahr. Und es einfach vom Journalistischen erstmal nichts Spannenderes gab, als erstmal einen der Beteiligten tatsächlich interviewen zu können. Die Zusage kam, sagen wir mal, eine Woche vor dem Interview. Und dann geht das alles relativ hoppladihopp. Wir flogen da nach Vladivostok, was ja auch eine kleine Strecke ist. Er kam von China auf dem Weg nach Brisbane zu dem anderen Summit. Und mitgesprochen und entschieden haben dann eigentlich relativ wenig Leute. Nachdem das Interview zu Ende ist, es war etwas länger, sagte ich, ich würde das schneiden und ich möchte keine Autorisierung haben. Und er hat das abgenickt, dem Pressesprecher fiel die Klappe runter und der hat nochmal nachgefragt und wir sind nach Hause geflogen und 48 Stunden später waren wir fertig.
Kommen wir nochmal auf Wladimir Putin zu sprechen. Sie sind ja näher dran an ihm als viele andere Journalisten. Warum vertraut denn der russische Präsident gerade Ihnen?
Ich bin einer, der jetzt schon etwas länger da ist, mit dem er durchaus die eine oder andere Diskussion geführt hat und das ist der Grund. Bei allen, und das habe ich auch gelernt vom Filmemachen her, ich habe zu allen meinen Protagonisten, die ich verfilmt habe, so eine Art Beziehung aufgebaut. Nur darüber bekommen sie überhaupt Einblick in dem, was passiert, und werden nicht nur mit Floskeln abgehalftert. Ihre Chance als Journalist besteht immer darin, dass sie versuchen müssen, den Pressesprecher auszuschalten. Sobald er ihnen aber sozusagen den Zugang zu dem Objekt ihrer Begierde gemacht hat, dann liegt es aus ihnen, aus dieser Situation was zu machen. Und wenn sie es geschafft haben, eine halbwegige Beziehung zu den Protagonisten aufzubauen, dann kriegen sie das auch eher hin als sonst nicht.
Die gute Verbindung zwischen Ihnen und Wladimir Putin, gibt es irgendeinen Preis dafür, dass Sie sich gut verstehen? Also wie viel Freiheit muss man da als Journalist eventuell für aufgeben?
Mein Gott, eine wunderbar pathetische Frage, kann ich dazu nur sagen. Weil ich reite jetzt in den roten Abendhimmel und überlege mir nochmal, ob ich jetzt meine Grundsätze aufgebe, um denn dort zum Ziel zu kommen. Ich glaube, Sie haben ein professionelles Verständnis. Das Verständnis liegt darin, dass Sie Fragen benennen, dass Sie ein Interesse haben, andere Interessen mitzubekommen, sie zu präsentieren. Und das ist es. Alles andere, wenn Sie auf den Tisch schauen wollen, wenn Sie im Grunde genommen sagen, ich bin der Vorposten des Westens, deswegen geht gar nicht, dass ich mich schon in seine Nähe begebe, kann man sich alles schenken. Journalismus reduziert sich in vielen Fällen auf die Schilderung dessen, was ist, und das Abfragen dessen, was ist. Und dann gibt es die zweite Möglichkeit, die Sie haben. Sie können Kommentar sprechen anschließend. Aber wenn es erstmal um die Vermittlung von Interessen geht, lassen Sie mal den Kommentar weg und überprüfen Sie das, was gesagt worden ist, in einem anderen Zusammenhang, in einer anderen Sendung.
Wenn Sie das Interview mit Wladimir Putin rückblickend betrachten, welche Fragen hätten Sie ihm vielleicht doch noch unbedingt stellen wollen bzw. stellen müssen?
Da ich Gott sei Dank unter Amnesie leite und nach einem solch langen Interview und nach so viel Druck, den es gegeben hat, mir das Ding nicht nochmal dreimal angeguckt habe, würde ich einfach behaupten, keine.
Das sagt Journalist Hubert Seipel über sein Interview mit Wladimir Putin. Außerdem haben wir mit ihm über die Rolle der deutschen Medien in der Ukraine-Krise gesprochen. Ich sage vielen Dank, Herr Seipel, für das Gespräch.
Danke.
Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.